Ja, kleinen Moment noch, ich muss hier kurz was an meinem neuen iPhone einstellen, kurz entriegeln. Also ist nicht mein eigenes, mein Sohn Manoah, die Nummer 3, hat hier so ein iPhone-ähnliches Teil zu Weihnachten bekommen. Und ich habe festgestellt, da gibt's so ganz tolle Apps, ja, so Applikationen, wo man alle möglichen Funktionen, ja, ich kenne sowas ja gar nicht, aber ich finde das super. Ich habe eins gefunden, das heißt Future App. Und das erlaubt, die Nachrichten so der nächsten 2 Jahre abzurufen, in die Zukunft. Und ich finde das absolut klasse. Wir gehen jetzt mal hier auf Sommer 2011, so das nächste halbe Jahr. Oh, hier, das ist doch nicht schlecht. Der VfB sichert sich einen Platz in der Champions League. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, zur Meisterschaft hat es jetzt nicht gelangt, aber Champions League ist doch nicht schlecht. Hier, das nächste Sportteil. Schalke-Fans beteuern, spätestens in einem Jahr sind wir wieder in der ersten Liga. Ja, also nur Mut. Heißt ja auf Schalke, weil die wollen ja nochmal aufsteigen. Und oh hier, das ist auch nicht schlecht. Michael Ballack beteuert, Schluss mit Fußball. Ich gehe mit der deutschen Indianer-Pioniermission ins Amazonasbecken. Jesus Christus ist mir das Wichtigste, nichts anderes zählt für mich. Michael Ballack. Wenn wir weitergehen, Sommer 2012, Michael Ballack wieder in den Medien hier. Könnt ihr euch nachher mal angucken, ist gar nicht schlecht. Ist auch gut für Sportwetten. 2012, Michael Ballack, was soll ich mit dem Plunder? Ich gebe 10 Millionen an die Liebenzeller Mission. 10 Millionen an DMG, 10 Millionen an Hilfe für Brüder. Okay, ich bin zufrieden. Wenn das jemals in der Zeitung erscheint über Michael Ballack, dann ist die Reaktion darauf das, was wir uns vorstellen müssen für das Leben von diesem Charles Thomas Studd, der vor 150 Jahren, eben im Dezember 1860, geboren wurde und der mit seinem Leben die Menschen seiner Zeit so sehr provoziert hat, wie das eben diese Meldung weniger über Schalke, sondern vielmehr über Michael Ballack tun würde, käme er auf die Idee, der Wahrheit zu glauben, dem Herrn zu folgen und alles dran zu geben, was ihm bis jetzt teuer und wichtig war, die Nationalmannschaft, die Karriere, den Fußball, das Geld und für den Herrn und die Botschaft in den Dschungel zu gehen. So muss man sich das vorstellen. Dieser Charles Thomas Studd, vielleicht ist Ihnen der Name auch ein Begriff, hatte von seinen Lebensvoraussetzungen her alles, was man sich wünschen kann. Ist jetzt bei mir so als alter Westerwälder nicht so gegeben. Ein paar Parallelen gibt's zwischen ihm und mir. Ebenso diese 10 Jahre in China. Dann, ich habe mal eine Zeit lang so Richtung Leistungssport gemacht. Und der Charles Thomas Studd, der war eben aus seiner Familie heraus ein Cricket-Tier, ja, so wie andere ein Marathon-Tier sind oder ein Fußball-Tier. Sein ganzes Leben gehörte eigentlich dem Cricket. Und wenn man jetzt heute mal Studd googelt, dann spuckt er mindestens so viel über seine Cricket-Rekorde aus, wie über, oder wahrscheinlich noch mehr, als über seinen Missionseinsatz oder seine Einsätze, die er in seinem Leben geleistet hat. Bis heute ist der Mann in England eine Legende, weil er mit dem englischen Nationalteam als Nationalmannschaft die Australier zum ersten Mal schlagen konnte, eine Mannschaft, die bis dahin als unbesiegbar galt. Also man muss sich das vorstellen, ein Mann aus einem extrem reichen Hintergrund, der von Eton College an die Cambridge University gewechselt hat, von der Bildung, vom Hintergrund, von der finanziellen Ausstattung seiner Familie und eben mit dieser Leidenschaft für Cricket praktisch so ein ganzer Weg für sein Leben vorgezeichnet. Der Mann konnte sich's richtig gut sein lassen. Sein Vater hatte Indigo-Plantagen in Indien und hat damit Millionen gemacht und konnte es sich leisten, seinen Hobbys zu frönen. Der Mann brauchte eigentlich nicht zu arbeiten. Das Geld strömte nur so herein, ohne dass er irgendwie an der Börse handeln musste. Und wenn er dachte, ich möchte gern das schnellste Rennpferd von England haben, dann hat er sich das nicht einfach gekauft, sondern er hat sich ein ganzes Gestüt gekauft und hat dieses Pferd gezüchtet. Ja, er hat sich dann 40 der besten Pferde gekauft und hat dann das beste Reitpferd Englands gezüchtet. So war es, saß das Geld bei ihm. Ein ganzes Schloss, wo der Charles Thomas dann mit seinen Geschwistern, seinen Brüdern hauptsächlich groß geworden ist. 6 Geschwister hat er gehabt und auch seine Brüder völlig begeistert von Cricket, Tennis, Reiten, Jagen im Winter. Also es ging ihm richtig gut. Und Religion zu dieser Zeit, das ist so dieses viktorianische Zeitalter, wo man über Jahrzehnte hin Religion, wir sind alle christlich, wir sind fromm, wir haben so das, was wir an Religiosität brauchen für uns, aber es darf uns in unserem Leben nicht zu sehr berühren, es hat eigentlich keine Bedeutung für den Alltag. Und auch der Charles Thomas hat gesagt, Religion, gerade die christliche Religion, das ist wie Zahnschmerzen. Die kommen regelmäßig, jeden Sonntag muss man sich morgens damit befassen, aber dann kommt der Montag, dann ist das auch wieder vorbei und so wie ein Zahnschmerz auch wieder geht nach einer Behandlung, so ist es zum Glück mit der Religiosität montags wieder zu Ende. So hat er seinen Glauben gelebt, bis etwas ganz Einschneidendes passierte und hier, das knüpft sehr gut an das, was wir heute Morgen hier schon gehört haben, wenn wir uns das Leben von Charles Thomas Studd angucken. Und wer ihn kennt, kann nur in Ehrfurcht sich vor ihm beugen und sagen, das könnte ich nie. Was er getan hat, hören wir gleich. Aber wie es in seinem Leben dazu gekommen ist, zeigt, dass Gott Baustein an Baustein an Baustein an Menschen aneinanderreiht, die er dazu gebraucht, so einen Mann zu formen und an den Punkt zu bringen, wo er sein Leben in einer Weise dem Herrn übergibt, dass er eben, wie unser Beispiel Michael Ballack sagt, Schluss mit Cricket, Schluss mit Tennis, Schluss mit Reiten. All dieser Ruhm, den ich hier erworben habe, wird vergehen. Der Ruhm wird vergehen. Es ist Nichtigkeit. Es lohnt sich, nur eine Sache zu tun, die Wert hat für die Ewigkeit. Das wurde sein Motto. Aber an diesen Punkt zu kommen, bedeutete zum Beispiel, dass ein Nachbar seines Vaters, also die haben auf so einem richtig prächtigen Schloss da gewohnt, in eine Varieté-Veranstaltung gehen wollte in Irland, sich verlaufen hat und stattdessen in einer Brüderversammlung gelandet ist, wo gerade eine Evangelisation stattfand. Und er hat erst gedacht, das ist alles hier Varieté und Veralberung und hat er gemerkt, das ist ja ernst. Und der Mann war so gepackt, das war die Zeit, wo Moody in England evangelisiert hat, dass dieser Nachbar zum Glauben kommt, der Herr Mr. Vincent. Kommt zurück, erzählt Edward Studd, dem Vater von C.T. davon. Edward Studd kommt zum Glauben, hat ein großes Schloss. Was macht man mit dem Schloss? Man lässt sich's wohl sein, jagt die Diener rum, malträtiert sie noch, wenn's geht. Hat er nämlich vorher gemacht. Kommt zum Glauben, Türen auf, Polstersessel raus, Bänke reingestellt und lädt die ganze Dorfbevölkerung der Umgegend ein, um das Evangelium bei ihm zu Hause zu hören. Er lädt Evangelisten ein, er bekniet und beknetet seine Söhne auch zum Glauben zu kommen und tatsächlich mit 16 Jahren kommen also diese drei Söhne, die auch in der englischen Nationalmannschaft waren, kommen zum Glauben. Aber für C.T., für Charles Thomas, ist dieser neue Glaube noch nicht in der Weise ausgewogen, dass er deshalb anderes drangegeben hätte. Die nächsten Jahre, gerade an Cambridge, an der Universität, sind davon geprägt, dass er eben das Nationalteam zum Erfolg führt und er eine ganze Zeit lang, ja, ich bin gläubig, er freut sich darüber und dann zu dem Punkt kommt, wo er sagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann mir kein Opfer für ihn zu groß sein. Dieser Wendepunkt in seinem Leben, und das ist der nächste Aspekt, nicht nur der Nachbar und der Vater und die gläubigen Brüder, die für ihn gebetet haben, sondern sein Bruder George wird so krank, so sterbenskrank mit einer Lungenentzündung über Tage und Wochen. Er nimmt sich Zeit, setzt sich zu seinem Bruder ans Krankenbett und er bekennt später, wer in das Angesicht des Todes geschaut hat, kann nicht anders als auf sein Leben mit veränderten Augenblicken und erkennen, was hat wirklich Wert, wie ich es eben gesagt habe, dieser Aspekt der Nichtigkeit vieler Dinge und was bleibt, wenn wir an die Ewigkeit denken. Ich habe selbst auch einen fast tödlichen Verkehrsunfall gehabt, der mich auch zum Glauben geführt hat und ich kann das so gut nachvollziehen. Er erlebt das Sterben seines Bruders und er merkt, nichts anderes hat Wert als der Blick auf die Ewigkeit, diese Frucht für die Ewigkeit, eines Lebens, wo wir eben auch von gesungen und gehört haben. Jetzt ist er unsicher. Er spricht ein ganz einfaches Gebet, das mich auch sehr beeindruckt. Herr, ich gebe mich dir neu und ganz hin. Er erwartet, Ich habe geglaubt, er ist errettet. Und er kennt seinen Gott so gut, dass er weiß, obwohl ich jetzt Jahre meines Glaubenslebens verschwendet habe, und jetzt mittlerweile ist er schon 22, 23, es ist nicht zu spät, sich nochmal ganz Gott hinzugeben. Und er tut es und erwartet, dass Gott ihn führt, eine Zeit der Unsicherheit, wo er sagt, Herr, zeige mir den Weg. Und in dieser Zeit des Fragens und Suchen und des sich neu Gott Hingebens trifft er eben Hudson Taylor. Und er hat, also C.T. Studd hat einen Freund, Stanley Smith, der schon sich entschieden hat, auch von Cambridge aus Hudson Taylor zu folgen. Und so macht er es dann auch. Zusammen mit 6 anderen von Cambridge entscheiden sie sich, Hudson Taylor in die China-Inland-Missionsarbeit zu folgen und auszureisen nach China. Und das ist eben dieser Moment, wo die Medien hochkochen. C.T. Studd, Leiter der Nationalmannschaft, unser Captain, gibt den Sport auf und geht nach China. Und unter den Studenten gibt es einen richtigen Aufbruch, eine Erweckung. Die einzelne Entscheidung eines solchen Mannes bewirkt, dass er an Universitäten in ganz England, Schottland, überall eingeladen wird. Und die Menschen merken, der bepredigt uns nicht, weil er irgendwo meint, das wäre jetzt wichtig oder weil er sich damit was erwirken will, sondern er lebt das, er ist das, was er uns erzählt. Sie werden dann ausgesandt nach China. Mehrere Wochen reisen sie mit dem Schiff damals nach Shanghai. Und da gibt es also durchaus alte Missionare, die sagen, so die Schiffsverbindungen damals, wenn man mehrere Monate unterwegs war, das war eine gute Gelegenheit, auszureisen, die Sprache zu lernen, wieder zurückzukommen. Und man hatte Zeit, mit dem Kopf dann auch zu Hause zu sein. Und als diese durch den Suezkanal die Schiffsverbindungen Richtung Asien sich so verkürzt haben und es dauerte nur noch 2 Wochen, so eine Raserei in 2 Wochen von Europa nach Asien und in 2 Wochen wieder zurück. So eine Raserei. C.T. Studd und die 6 anderen von Cambridge waren Monate unterwegs. Fast die ganze Schiffsmannschaft ist zum Glauben gekommen. Und auch da möchte ich jeden hier ermutigen, ein Missionarsleben beginnt nicht in dem Moment, wo man in den Flieger steigt und sagt, jetzt geht's nach Afrika und ich betrete afrikanischen Boden und dann werde ich zum Missionar, zum Afrika-Missionar. Das Missionarsleben beginnt da, wo wir jetzt sind, wo der Herr uns hingestellt hat. Und der Einsatz draußen, egal ob Asien, Afrika, Südamerika, Osteuropa, ist nur die Fortführung eines missionarischen Lebensstils, den wir uns hier in Deutschland oder wo wir leben, angewöhnt haben, dass uns das ein brennendes Anliegen ist für den Herrn. Und so hat er es auch gemacht. Sie sind nach Shanghai gereist, sie haben die Sprache gelernt. Studd hat sich dann in den Nordosten Chinas entsenden lassen. Und auch diese Reisen, und das ist eben dieser Aspekt des Chocolate Soldier, was ihn später auch so ärgerlich gemacht hat, ist, dass die Christen wollen geregelte Freizeit, sie wollen geregelte, gesicherte Altersabsicherung und Vorsorge und sie wollen alles geregelt und abgepuffert und irgendwo noch wattiert. Und er hat gesagt, das ist wie Christenleben, wie ein kleines Stück Schokolade, noch in so einem Papierchen eingepackt, in einer Box, in einer Schublade, da darf bloß nichts an mich drankommen. Aber wenn es einmal heiß wird im Einsatz, wenn es brenzlig wird, wenn Not kommt, wenn Anfechtung da ist, dann schmilzt diese Schokolade oder sie löst sich in Wasser auf, da bleibt nichts übrig. Der Glaube muss echt sein, es muss ein brennendes Feuer da sein für den Herrn. Und das hat er eben mit seinem China-Einsatz bewiesen. Fast 10 Jahre war er dort. Das Reisen für ihn bedeutete, dass er bis zu seinem Einsatzort zum Beispiel 1800 Kilometer unterwegs war, zu Schiff, aber auch zu Fuß. Und dass er 9 Monate für diese Strecke gebraucht hat. In Herbergen, die wimmeln von Ratten und Flöhen und da ist Lärm und es stinkt. Und er hat sich selber, obwohl er aus diesem superreichen Hintergrund kam, für nichts zu schade. Er hat diesem ganzen Luxus bewusst entsagt und hat gesagt, mein Herr ist für mich so arm geworden. Und um der Menschen willen hier in China, zu denen er mich gesandt hat, bin ich bereit, genauso arm zu leben, zu werden, wie sie sind. Er hat die Kleidung der Chinesen getragen. Er hatte mit seinen Kollegen einen sehr lustigen Morgen, als sie sich die Haare komplett abgeschnitten haben und nur den Chinesenzopf stehen gelassen haben. Dann hat er einen Chinesen beauftragt, ihm Schuhe herzustellen. Und der Chinese hat auf seine Der Schuster hat auf seine Füße Größe 48 geguckt und hat Reis ausgenommen. Er war nicht bereit, ein solch gigantisches Werk in Angriff zu nehmen. Und er ist dann auf Schuhen gereist, die ihm die Füße kaputt gemacht haben, und einfach unter Gebet, wirklich mit blutigen Füßen, an seinen Einsatzort. Der Herr hat ihn gesegnet in diesem Dienst, obwohl sie in einer Stadt waren, wo ungefähr 10.000 Muslime lebten und der Rest eigentlich Geisteranbetung, also Götzendienst betrieben haben und sehr wenige nur zum Glauben gekommen sind, und er trotzdem bereit war, dort zu leben. Der Herr hat ihm in dieser Zeit eine Frau geschenkt, die Priscilla Stadt. Das sollte auch erwähnt werden, dass behind every great man, there has to be a great woman. Das gilt für mich, das weiß ich. Hinter jedem großen Mann steht auch eine große Frau. Er hat eine Frau vom Herrn bekommen, die genau wie er auch Christus zuerst. Eine Beziehung kann so schön sein, wie sie will. Eine Aufgabe kann so schön sein, wie sie will. Das allererste im Leben muss Christus sein. Und da darf auch der Lebenspartner diese Position nicht einnehmen, sonst wird er zum Götzen. Und das haben die beiden gelebt. Sie haben sich täglich gegenseitig zuerst dem Herrn gegeben und dann gemeinsam diesem Herrn gedient. Sie haben 6 Kinder bekommen, von denen 2 gestorben sind. Sie haben viel Not erlebt, gerade auch in Hinsicht auf Abtreibung von Mädchen oder von der Tötung von weiblichen Säuglingen, die geboren wurden. Das hat ihnen große Not gemacht. Und sie durften dann erleben, dass eine kleine Gemeinde entstanden ist. Nicht die ganz große Frucht. Aus der Arbeit von City Stud ist ein Missionswerk entstanden, WEC, WEC, die ihr auch unten kennenlernen könnt, wo man sagt, die erreichen die ganze Welt mit dem Evangelium. Aber in seiner China-Zeit sind nur ganz wenige zum Glauben gekommen. Und sie haben das ausgehalten, auch die allergrößte Anfechtung. Da möchte ich seine Frau zitieren, die gesagt hat, 5 Jahre lang sind wir keinen Tag vor die Haustür gegangen, ohne dass uns die Nachbarn und die Leute auf der Straße mit Flüchen und Verwünschungen eingedeckt hätten. Die Leute haben sie wirklich gehasst, verachtet. Sie hatten keinen Rückhalt, sie waren nicht willkommen. 5 Jahre lang an einer Einsatzstelle aushalten, wo keiner sagt, schön, dass du da bist. Wer heute nach Asien geht als Weißer und vielleicht als Dozent an der Universität, schön, dass du da bist, wir brauchen dein Fachwissen. Aber damals 5 Jahre lang nur verflucht von den Nachbarn. Das ist dieser Aspekt des Chocolate Soldier, kein Chocolate Soldier zu sein, auszuhalten, wenn es richtig schwer wird. Wenig Frucht, Anfeindung. Not, auch das Erleben von Gottes treuer Fürsorge. Wir hatten dieses Beispiel von der Schwester Löffler gehört. Auch dieses Erleben, das Geld geht zu Ende. Ein Brief kommt und jemand schickt ihnen genau die Summe, die sie brauchten, und sie einfach darüber erlebt haben, Gott ist treu. Den Aspekt Geld muss ich zum Abschluss noch erwähnen, denn er selber hat mit 25 Jahren ein Erbe von heute umgerechnet 3,5 Millionen Euro angetreten. Ich kann mir viele Dinge vorstellen, die man mit dem Geld machen kann. Er hat das Geld komplett verschenkt. An die Heilsarmee, an Moody Bible Institute, was dann daraus entstanden ist aus diesem Geld. Er hat es verschenkt. Eine kleine Summe hat er behalten und hat seiner Frau gegeben, weil er gesagt hat, wer für seine eigenen Hausgenossen nicht treu sorgt, der ist schlimmer als ein Ungläubiger, und hat ein Fünftel des Geldes, etwas weniger, seiner Frau gegeben, kurz vor der Hochzeit, um zu zeigen, ich sorge für dich. Und sie hat es auch verschenkt. Durften dann, weil sie gesagt haben, wir sind sehr, sehr ängstliche Menschen. Wir vermuten, dass am Tag des jüngsten Gerichts auch die so sichere Bank von England zusammenbrechen wird. Und weil wir so ängstlich sind, geben wir unser Geld der Bank of Heaven und erwarten, dass Gott uns seiner Verheißung getreu 10-fach, 100-fach wiedergibt, was wir brauchen. Dieser Mann hat scharf gepredigt. Ich zitiere zum Abschluss seine Worte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Komm, lass uns die verloren gegangene Seite des Christentums wieder aufrichten, den Heldenmut. Christus selbst sagt, willst du ein Drückeberger oder ein Kämpfer sein? Auf deine Knie, du Kerl, und an deine Bibel. Entscheide dich auf der Stelle. Die Zeit läuft davon. Hör auf, Gott zu beleidigen. Was berätst du dich mit Fleisch und Blut? Lass dein lahmes herumliegen und deine feigen Entschuldigungen. Melde dich als Freiwilliger. Lebe für Christus. Sei ein Kämpfer, ein Mann Gottes, ein Hasardeur um Christi willen und ein Held. Kein Chocolate Soldier, sondern einer, der sich ganz für Gott eingesetzt hat und den Menschen das auch deutlich gemacht hat. Als ihn seine chinesischen Freunde zum Hafen gebracht haben, nach 9 Jahren, fast 10 Jahren war die Zeit in China zu Ende, haben die Chinesen die wenigen Chinesen, die ihn zum Schiff begleitet haben, auf dem Schiffskai, haben so laut geweint, dass ein Mitreisender auf dem Schiff die beiden angeguckt hat, Charles und Priscilla, die Kinder auch mit dabei, hat sich das angeschaut, wie die wenigen Chinesen, die zum Glauben gekommen sind, reagiert haben auf ihre Abreise. Ein berührter Mitreisender sprach ihn an und sagte, naja, Mr. Studd, Sie sind wenigstens nicht umsonst in China gewesen. Es hat sich gelohnt. Und das würde C.T. Studd sicherlich auch sagen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Es hat sich gelohnt.
Zehn Jahre China und dabei noch als kranker Mann und als kranke Frau zurückkommen. Ich denke, für die meisten von uns wäre es jetzt okay, wenn C.T. Studd sich einfach in England niedergelassen hätte, wenn er sich erholt hätte, wenn er sich irgendwo wieder eingegliedert hätte. Und ich möchte Sie bewusst jetzt am Anfang fragen, 10 Jahre Ihres Lebens, würden Sie 10 Jahre dranrücken? Oder wie sehen Sie Ihren Platz als Christ? Wir möchten mit dem Lebensbild von C.T. Studd wirklich auch zeigen, dass Gott einen lebenslangen Plan, eine lebenslange Aufgabe für uns hat. Es gibt keine aktive Zeit irgendwo als Missionar. Und dann kommt man zurück und geht irgendwo in Rente, ins zweite Glied, sondern Gott hat wirklich einen lebenslangen Auftrag für uns. Die Plätze mögen sich ändern, die Stellenbeschreibung wird sich ändern, aber er hat einen Auftrag für uns. Familie Studd konnte in England bei Charles Mutter unterkommen. Sie waren dort auf besagtem Schloss und konnten sich wirklich von den Strapazen ihres Einsatzes erholen. Doch für Charles war dies keine Art von Leben, die ihn lange zufriedengestellt hätte. Er hat wirklich nach kurzer Erholungszeit versucht, wieder rauszugehen, von seinen Erfahrungen, von seinen Erlebnissen mit Christus weiterzuerzählen, verlorene Menschen zu retten. Und diese Tätigkeit hat ihn bis nach Amerika gebracht, wo er Einladungen hatte, an verschiedenen Universitäten zu predigen und von seiner Missionsarbeit in China zu berichten. Und stellt euch vor, er war 18 Monate in Amerika. Und jetzt könnt ihr vielleicht denken, ja klar, 18 Monate, kein Problem. Aber die Sache dabei war, seine Frau, seine Familie war zurückgeblieben in England. 18 Monate Verzicht für eine Ehefrau, die den Mann wirklich gebraucht hätte. 18 Monate Verzicht für Kinder, die ihren Vater gebraucht hätten. Wie würden wir urteilen, wenn wir nahe dabei gewesen wären? Würden wir sagen, kann das wirklich Gottes Wille sein? Aber ich möchte Sie aus einer anderen Perspektive fragen, wenn Sie heute auf das Werk von C.T., von Charles Studd schauen und seiner Frau, denken Sie immer noch, es war nicht Gottes Wille. Alles, was daraus entstanden ist, dieser Verzicht, Gott zuerst, ganz radikal, es brachte mich wirklich sehr ins Nachdenken. Wir reden sehr viel darüber, dass Gott die erste Priorität in unserem Leben hat. Aber wie weit kommen wir dann zur Konsequenz? Für C.T. Studd war klar, er möchte weiterhin Seelen retten. Und er hatte schon länger den Gedanken, er muss den Arbeitern auf den Plantagen in Indien das Evangelium weitersagen. Und er hat wirklich da auch darum gebeten, dass Gott die Tür öffnet, dass Gott eine Möglichkeit schafft. Und da hat der Freund seines Vaters zu ihm gesagt oder ihn angesprochen, du, ich würde die Reise finanzieren. Sidistat ging also nach Indien. Und Sie merken schon, eine neue Etappe. England, China, Amerika, Indien. Und Sidistat hat dort in Indien zuerst den Plantagenarbeitern und den Familienangehörigen gepredigt, aber er hat auch ein Angebot einer Kirche im Süden Indiens bekommen, in einer Gemeinde, in der einfach ein Pastor gesucht wurde, der für Engländer da war, die dort in der indischen Kolonie einfach ihre Gemeinde pflegen konnten, das Gemeindeleben pflegen konnten, und Sidistat hat diese Stelle angenommen. Die ganze Familie war dort. Es war wirklich, wenn wir es so sehen, eine erholsame Phase als Familie, 6 Jahre zusammen sein. Der Vater war öfters zu Hause, er hat viel mit seinen Kindern machen können und die Kinder haben sich wohlgefühlt, die Frau hat sich wohlgefühlt. Endlich ein Haus, das sie selber gestalten konnte, wo sie als Gastgeberin auftreten konnte, vielen, vielen jungen Leuten einladen und das Wort Gottes weitererzählen. Sidistat hatte Kontakt bis in die höchsten Kreise dort, den Gouverneur der Provinz, vom Militär, und einfach jedem hat er das Evangelium weitergesagt. Die Stadt war auf 2000 Meter Höhe und Sidistat war Asthmatiker. Das heißt, dieses Klima, schon allein die Höhenluft und dann die kalten Winter dort haben ihm sehr, sehr zugesetzt. Seine Gesundheit war wirklich auch dort immer wieder angegriffen. Er war angeschlagen. Kaum ebene Wege, alles hat ihn außer Atem gebracht. Und dann diese kalten, nasskalten Winter. Die Zeit in Indien ging, denke ich, aufgrund seiner Gesundheit zu Ende, weil er wirklich schwer, schwer krank war. Und nach 6 Jahren sind sie wieder zurückgegangen nach England, die ganze Familie. Und das Schöne für ihn selber, denke ich, war einfach, dass zum Ende dieser Zeit alle seine 4 Töchter hatten sich taufen lassen. Und ich denke, es ist wirklich eine Freude, wenn die eigenen Kinder zu ihrem eigenen Glauben kommen und wenn sie sich aus eigenem Entschluss taufen lassen und einfach ein Zeugnis vor der Gemeinde geben. In England ging es wieder gleich los. Erholen und Möglichkeiten suchen. Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich von meinen Erfahrungen weitererzählen? Und er kam nach Liverpool, dieses Mal nicht als Redner, sondern dort hat er ein Plakat gesehen. Auf diesem Plakat ging es darum, Kannibalen suchen Missionare oder Kannibalen brauchen Missionare. Ja, einige von euch lachen, die denken vielleicht eine Aufbesserung vom Speiseplan, aber es ging wirklich darum, diesen Kannibalen Gottes Wort zu bringen. Und Sidistat ging in diese Veranstaltung. Ein deutscher Missionar, Dr. Kumm, war dort und er hat wirklich dafür geworben und diese Not dargelegt, die im Inneren Afrikas noch herrschte, wo Menschen ohne Christus einfach verloren gehen. Charles war wirklich getroffen. Großwildjäger, Forscher, Sklavenhändler, alle fanden ihren Weg ins Innere Afrikas. Aber warum waren keine Christen gegangen? Und er fragte Gott, warum hat sich kein Christ senden lassen? Warum ist keiner deinem Ruf gefolgt ins Innere Afrikas? Und Gottes Antwort kam, warum gehst du nicht? Und ich möchte auch euch diese Frage heute bewusst stellen, warum geht ihr nicht? Wie wir es von Gerald gehört haben, nicht unbedingt in ein fremdes Land, Aber vielleicht habt ihr eine Anweisung, vielleicht habt ihr einen Ruf, aber ihr habt Einwände. Wie Sitistat, der sagte, für mich ist es zu spät, ich bin zu alt, ich bin schon 50, ich bin Asthmatiker, ich bin krank. Die Ärzte würden mir nie erlauben, nochmal auszureisen, nach Afrika zu gehen, ins innere, unerforschte Afrika. Aber Gott hat ihm geantwortet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Kannst du mir vertrauen? Sitistat hatte in den Jahren davor schon versprochen, dass er Gott gehorchen möchte, wenn Gott ihn ruft. Und er hat beschlossen, er möchte gehorsam sein. Er möchte diesem Ruf folgen und auf Gott vertrauen. Er hat seine neue Platzanweisung angenommen. Eine Platzanweisung für Afrika. Aber so einfach ging es dann nicht mit der Ausreise, denn zu Hause war niemand begeistert, weder seine Frau noch seine Mutter. Es war wirklich Gegenwind da. Und zum festgelegten Abreisepunkt war Sitistat krank. Er konnte nicht gehen. Er war mit Fieber im Bett und es war keine Möglichkeit auszureisen. 2 Jahre später hat es ihn erneut auf einer Weltmissionskonferenz in Edinburgh getroffen, dass Leute fürs Innere von Afrika gebraucht werden. Und er hat gebetet, Herr, du hast mir diesen Ruf, diesen Befehl gegeben. Nun ebne du auch einfach die Wege, damit ich diesen Platz antreten kann. Und so hat sich Sitistat aufgemacht in den Sudan, um eine Reise zu machen, heute würden wir sagen, zu evaluieren, gucken, wo können wir dort arbeiten, wo gibt es dort Möglichkeiten. Im Sudan fand er dann, dass die bisherige Art von Mission eher oberflächlich war für seine Begriffe. Er sagte, das ist eine Christianisierung, aber es verändert sich nichts bei den Menschen dort. Er wollte eine andere Art von Mission machen. Und Sie sehen schon, er war irgendwo nicht zufrieden mit dem, was bestand. Er wollte es anders machen. Er wollte es neu aufziehen. Aber diese Zeit im Sudan hat ihm einfach geholfen zu sehen, wo, in welche Richtung geht's. Dabei muss ich eigentlich noch sagen, er ist ausgereist in den Sudan und alle haben ihm abgeraten. Seine Frau, seine Mutter, ein Komitee, das gebildet wurde, die Ärzte. Und trotzdem ist er gegangen. Da sehen wir schon, wie stark dieser Ruf war, wie viel er aufs Spiel gesetzt hat. Nachdem er seinen Beruf, seine Karriere, sein Geld aufs Spiel gesetzt hatte und alles auf Gott gesetzt hatte, hat er wirklich auch sein Leben drangegeben. Er kam aus dem Sudan wieder krank zurück, aber er wusste, ich möchte gehen, ich möchte weiter südlich in den Kongo gehen. Er hat sich Pläne gemacht, er hat Karten studiert, er hat sich Strategien überlegt und hat nach einer Möglichkeit gesucht, dorthin in den Kongo zu gehen. Und vielleicht würden wir jetzt auch wieder denken, jawohl, Ausreise in den Kongo, ich nehme meine Familie mit. Aber nein, Sitistat wollte alleine gehen. Er hat gesagt, für seine Frau ist es zu anstrengend, zu gefährlich, weil sie ein schweres Herzleiden hatte. Und er selber wollte gehen. Er wollte wirklich vorangehen. Nicht anderen sagen, geht, sondern selber vorangehen. Und er ist dann ausgereist mit einem jungen Mann, Alfred Buxton. Und die beiden waren wirklich ein Gespann, wie wir sagen würden, das nicht unbedingt zusammenpasst. Ein 52-Jähriger, der schon sehr viel Missionserfahrung hat. Ein 21-Jähriger, der wenig Erfahrung hat, der zwar überzeugt war von der Sache, aber eben noch nicht viel Erfahrung nachweisen konnte. Und der Ältere, der manchmal eher mit dem Kopf durch die Wand ging, Komitees nicht beachtete, Ärzte, den Rat der Ärzte nicht beachtete. Und trotzdem hat er sich aufgemacht und ist in Richtung Kongo gereist. Reisen damals war, wie wir schon hörten, nicht sehr einfach. Und mich hat diese Sache wirklich berührt, weil ich die einzelnen Orte kenne. Ich war in einzelnen Ortschaften, die City-Stadt bereist hat. Ich habe auf Straßen genauso gelitten wie er, obwohl ich mit dem Motorrad unterwegs war und er mit dem Fahrrad und zu Fuß. Aber da bin ich an meine Grenzen gekommen, wirklich körperlich an meine Grenzen. Und ich denke, bei City-Stadt war es das Gleiche. Es war noch viel schwieriger. Er war krank, er hatte Asthma und hatte wesentlich mehr dort zu kämpfen. Im Kongo ging nicht alles glatt. Es ging zwar glatt an der Grenze, sie konnten sehr gut einreisen, aber einige Kilometer im Urwald drin, in Kilo, ging es nicht weiter. Er musste 3 Monate warten. Und nun sind für uns Wartezeiten normalerweise nicht begehrte Zeiten, aber für City-Stadt war es eine wichtige Zeit. Und ich denke, genau hier hat sich wieder gezeigt, er wollte durchhalten, er wollte weitermachen. Auch wenn es schwierig war, im Zelt, im Hinterhof eines Händlers, auf 3 Steinen kochen, aber er hat weitergemacht. Die Stelle, an die sie eigentlich gehen wollten, war nicht möglich. Sie mussten weitergehen. Und dann ging es wirklich los, dass City-Stadt gesehen hat, die Möglichkeiten hier sind so groß, so riesengroß. Und er hat darum gebeten, dass Gott neue Arbeiter in den Weinberg schickt. Zu Hause in England hat in dieser Zeit seine Frau die ganze Heimarbeit für die Mission gemacht, die ganze organisatorische Arbeit, hat geguckt, dass neue Leute angeworben, ausgebildet, vorbereitet und ausgesandt wurden und hat wirklich Enormes geleistet. Und wenn Sie heute an den Stand von Weg unten gehen, dann sehen Sie, wo Weg überall tätig ist in dieser Welt. Und das hat in der Zeit angefangen. 1919 wurde Weg bereits gegründet. Damals ein Zweig im Kongo, der nächste Zweig war im Amazonasgebiet. Und Sie werden staunen, was aus dem Opfer, aus der Opferbereitschaft dieser beiden Menschen und der ganzen Familie entstehen konnte. Das Lebensbild von City-Stadt könnte uns in gewisser Weise vielleicht erschrecken und wir denken, das schaffe ich nie, das kann ich nie, so kann ich nie werden. Und ich kann euch alle, sie alle beruhigen. Gott möchte nicht, dass wir genauso werden wie er, sondern Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns seine Platzanweisung einnimmt, ernst nimmt, an der Stelle, an die Gott ihn gerufen hat. Und auch im Leben eines City-Stadt gab es immer Leute, die Gott ihm an die Seite gestellt hat, damit er diese große Arbeit machen konnte. Ich weiß nicht, wer von euch an welche Stelle gehört, aber ich möchte euch ernsthaft anfragen, prüft die Stelle, an der ihr im Moment steht. Ist es der Platz, an den Gott euch stellt? Wenn ihr heute hört in Vorträgen, unten an den Ständen seht, dass Leute gesucht werden, prüft, ob es nicht euer Platz sein kann. Und denkt nicht, es ist eine Nummer zu groß für mich. Bittet Gott um eure Platzanweisung und nehmt sie ein. Genauso wie City-Stadt und alle Leute, die ihn unterstützt haben, finanziell im Gebet, durch die Mitarbeit, durch die Arbeit in England. Es gibt so viele Möglichkeiten im Reich Gottes. Aber bitte denkt nicht, es gibt eine kurze Periode aktiv irgendwo, sondern plant lebenslang. Gott wird euch die Abschnitte zeigen und er wird euch die Platzanweisung geben, jedem Einzelnen für euch. Betet darum und dann geht los wie City-Stadt, vorwärts, froh den Blick gewandt und mit der Kraft Gottes durchhalten durch seine Kraft. Geht mit ihm